HR Info. Hessen.
Es sollte ein Urlaub mit der Familie werden, im schönen türkischen Antalya. Doch dann klickten bei der Einreise die Handschellen. Der 36-Jährige aus Offenbach ist verhaftet worden. Ein Thema jetzt in der Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Gabi Beck. Schön, dass Sie dabei sind. Osman B. sitzt in Untersuchungshaft und zwar schon seit Ende Juli. Das hat ein Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung herausgefunden. HR-Info-Reporter Volker Siefert hat die Einzelheiten zu dem Fall recherchiert und ich habe ihn gefragt, was wird dem Mann denn überhaupt vorgeworfen?
Ja, zunächst muss man nochmal darauf hinweisen, Osman B. hat seit 2011 den deutschen Pass, den türkischen hatte er davor, den hat er aber abgegeben, ist also deutscher Staatsbürger und nun ist er eingereist und dort hat man ihm am Flughafen vorgeworfen, dass er über ein Facebook-Profil Beiträge geliked haben soll oder verbreitet haben soll, die er nun bereue, so wie es heißt nach den Recherchen von den Kollegen, aber er hat auch auf einem zweiten Profil, das habe ich mir übrigens angeschaut, das ist noch online, Abdullah Öcalan, den Anführer der PKK, der ja in der Türkei Haft sitzt, gezeigt, zum Beispiel auf einem Poster. Er sitzt dann drunter auf einem Sofa, also eher so im familiären Umfeld. Das Ganze reicht in der Türkei, dass man ihn eben in den Zusammenhang stellt mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die ja auch in Europa verboten ist. Aber hier würde ein solches Poster im privaten Umfeld, glaube ich, keinen Staatsanwalt aus dem Gebüsch locken. In der Türkei reicht das für eine Inhaftierung.
Muss man davon ausgehen, dass Leute, die in Deutschland leben und einen deutschen Pass haben, von den türkischen Sicherheitskräften überwacht werden?
Dem ist so, und zwar ganz offiziell. Seit dem Putschversuch vor 3 Jahren, im Jahr 2016, hat die türkische Regierung angefangen, öffentlich aufzurufen, im Internet oder auf anderen Wegen, dass man eben auch als türkeistämmiger Mensch in Deutschland oder in anderen Teilen Europas Landsleute denunzieren soll, also bei den Behörden anmelden soll, wenn sie sich kritisch äußern. Dazu gehören natürlich Leute, die im Umfeld der PKK sind, aber auch Gülen-Anhänger, also von dem türkischen Prediger Fethullah Gülen. Diese Leute müssen damit rechnen, dass wenn sie in die Türkei einreisen, dass man ihnen zumindest kritische Fragen stellt und dass sie eben auch, wie in diesem Fall, verhaftet werden. Ich kenne eine Menge Leute mit türkischen Wurzeln, die reisen eben aus diesem Grund nicht mehr in die Türkei ein oder wenn dann mit großer Angst im Gepäck, die löschen dann WhatsApp und Facebook und alles, was sie haben, in der Hoffnung, dass es keiner mitbekommen hat.
Wie soll das denn jetzt weitergehen mit diesem Mann aus Hessen?
Ja, wir wissen, dass seine Frau gestern eingereist ist. Die Familie hat ja, die beiden haben 3 kleine Kinder. Sie wohnt nach unseren Informationen in Offenbach. Und auf Anraten des türkischen Anwalts, der eben Osman B. dort vertritt, soll sie keinen Kontakt mit Medien aufnehmen. Man fürchtet, dass wenn man sich jetzt öffentlich äußert, dass seine Haftbedingungen schlechter werden. Was wir sagen können, das Auswärtige Amt ist eingeschaltet und will jetzt im Hintergrund konsularisch, wie es dann immer heißt, Kontakt aufnehmen und möglicherweise eben dann auch unterstützend einwirken. Aber dem Mann droht eine mehrjährige Haftstrafe wegen Verbreitung von Terrorpropaganda in der Türkei.
Jetzt ist das ja nicht der einzige Fall in dieser Woche. Ein weiterer deutscher Staatsbürger wurde in Istanbul festgesetzt. Er ist Bundeswehrsoldat im hessischen Stadt Allendorf und dort stationiert. Er hat offenbar Handyvideos gedreht und ist deshalb festgenommen worden.
Ja, die Geschichte ist aufgelöst, jedenfalls nach unserem Stand. Der Mann ist inzwischen aus der Türkei wieder ausgereist. Er ist Anfang 20 und hat Urlaub gemacht. Und er war auf der beliebten Einkaufsstraße Istiklal, wo täglich tausende Touristen unterwegs sind. Und ihm ist eine Geschichte passiert, die, denke ich, vielen Touristen auch passieren könnten. Und zwar hat er ein Video von sich gemacht und dann kamen zivil gekleidete Polizisten auf ihn zu und haben ihn aufgefordert, das Video zu löschen oder den Sperrcode für sein Handy rauszurücken. Wir wissen nicht, ob die vielleicht eventuell zufälligerweise auf dem Video drauf waren und sich deswegen irgendwie gemeldet haben. Das können wir nicht auflösen, aber es ist eine ganz alltägliche Situation. Wenn man irgendwo ist, wo es einem gefällt, macht man eben ein solches Video und dann musste der Mann mit auf die Wache.
Und wie ging die Geschichte nun weiter?
Ja, er wurde einem Haftrichter vorgeführt und der hat verfügt, dass er sich einmal die Woche bei der Polizei melden muss. Wohlgemerkt, das war keine Ausreisesperre. Er konnte eben, wie wir wissen, das Land verlassen. Wo er sich jetzt aufhält, wissen wir nicht. Aber es ist eben auch noch zu klären, ob die Polizisten ihn möglicherweise sehr ruppig behandelt haben. Jedenfalls soll ihm das deutsche Generalkonsulat in Istanbul angeraten haben, einen Arzt aufzusuchen. Der soll eben feststellen, ob es möglicherweise Verletzungen gibt. Das Ergebnis dieser Untersuchung, ob sie stattgefunden hat, das wissen wir noch nicht.
Ein Soldat aus Stadt Allendorf saß in der Türkei fest, ist jetzt aber frei und ein 36 Jahre alter Mann aus Offenbach sitzt immer noch dort fest. Volker Siefert hat zusammengefasst, was man bisher darüber weiß. Wir kommen zurück nach Hessen und zwar zu einem anderen Thema, und zwar zum Thema Straßenverkehr. Inzwischen haben wir uns schon fast an den Anblick der flitzigen kleinen Elektroroller auf den Straßen gewöhnt. Zumindest in Frankfurt. Seit bald 2 Monaten sind Elektro-Tretroller in Deutschland zugelassen. In Frankfurt sind derzeit 3 Anbieter präsent, vor allem im Bereich der Innenstadt. Aber die Roller bleiben umstritten. Schon vor ihrer Zulassung wurde heftig über sie diskutiert. Aber wer hat Recht behalten? Die Verfechter der E-Flitzer oder die besorgten Fußgänger mit Angst vor Unfällen? HR-Info-Reporterin Sophie Spelsberg zieht für uns eine erste Bilanz.
Eine Rollerfahrt über die Frankfurter Einkaufsmeile Zeil. Ein paar Geschäftsleute im Anzug kreuzen hier den Platz auf türkisfarbenen E-Rollern. Ein paar Jugendliche kurven auf orangefarbenen vor der Hauptwache hin und her. Nichts Besonderes mehr, die Leihroller gehören längst zum Stadtbild. Die Nachfrage groß, sagt Daniel Horn vom Anbieter Tier.
Wir sind hier in Frankfurt mit etwas über 400 Rollern gestartet. Mittlerweile haben wir das schon in 2 Schritten erweitert. Das heißt, wir sind jetzt bei etwas über 800 Rollern.
Dazu kommen noch einmal mehrere 100 Roller von 2 weiteren Anbietern. Viele haben die selbst schon ausprobiert.
Hauptsächlich für den Fun-Faktor, was sehr viel Spaß macht, durch die Gegend zu fahren und gerade bei warmem Wetter sich nicht in eine volle Bahn stopfen zu müssen.
Nach Frankfurt reinzufahren und sich dann in Frankfurt mit den Dingern zu bewegen, ist schon eine schöne Sache.
Alle 3 Tage oder sowas benutze ich das ungefähr.
Doch die rege Rollernutzung bringt auch Gefahren mit sich. Polizeisprecherin Chantal Emch.
Ich denke, dass viele noch nicht ganz informiert sind bzw. sehr unsicher sind, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Wir haben schon vereinzelt Unfälle gehabt, vom leichten bis zum tatsächlich auch schweren Unfall. Dort sind 2 auf einem E-Scooter unterwegs gewesen. Die sind dann beide gestürzt. Die Fahrerin hat sich schwer verletzt, ist stationär in ein Krankenhaus gekommen. Und der Beifahrer, in Anführungsstrichen, der hat sich leicht verletzt.
Außerdem in der Unfallbilanz ein angefahrener Fußgänger mit Fahrerflucht. Eine Situation, auf die die Polizei reagieren musste. Seit 3 Wochen kontrolliert sie verstärkt E-Roller.
Wir hatten jetzt im Zuge dieser speziellen Kontrollen jemanden, der tatsächlich unter Drogeneinfluss unterwegs war. Und die E-Scooter waren zum Teil auch deutlich zu schnell. Also sie waren schneller als erlaubt.
Die Reaktionen der Passanten auf die E-Roller bleiben bei solchen Vorfällen gemischt.
Ich wohne in Sachsenhausen. Da sind Bürgersteige mit Kaffee, mit Blumen, mit Geschäften, mit Kindern. Die fahren durch, ohne zu gucken. Gnadenlos.
Ich habe die vorhin unten am Main gesehen. Da war viel Platz, da fand ich es nicht gefährlich.
Dabei sollten sie dort am Main eigentlich überhaupt nicht fahren. Denn Parks, Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu. Darauf achten auch die Verleiher.
Die Zeil ist eine dieser Zonen. Das heißt, bei uns wird automatisch auf 5 km/h gedrosselt.
Der Roller pegelt per GPS-Signal die Geschwindigkeit herunter. So sollen sich die Fahrer auch gegen ihren Willen an die Schrittgeschwindigkeit halten. Das funktioniert allerdings nicht immer.
Da sind wir heute mit dem einen Anbieter gestartet und haben festgestellt, dass man damit nicht am Main entlang fahren kann. Da ist eine Sperre drin, irgendeine elektronische. Deswegen sind wir dann umgestiegen auf einen anderen Anbieter und mit dem sind wir dann auch gemütlich am Main entlang gefahren.
Es drosseln also nicht alle Anbieter ihre Roller, auch wenn die Stadt Frankfurt das gerne sehen würde. Damit es in Zukunft weiterhin bei möglichst wenigen Unfällen bleibt.
E-Scooter seit rund 4 Wochen auf Frankfurts Straßen. Sophie Spelsberg hat berichtet. Und was in Frankfurt schon ist, kann auch in anderen hessischen Städten noch werden. In dieser Woche ist die Landeshauptstadt nachgezogen mit Elektrorollern. Andrea Bonhagen hat die Einzelheiten.
In Wiesbaden gibt's den ersten E-Scooter-Verleih in der Stadt. In Frankfurt hat man damit Erfahrung und nicht unbedingt gute. Es gab gleich in den ersten Wochen Unfälle und die elektrischen Tretroller werden oft da abgestellt, wo sie stören. Das soll in Wiesbaden nicht passieren, deshalb will die Stadt eine Vereinbarung mit dem Verleiher treffen. Außerdem, und das könnte einmalig sein, gab es in Wiesbaden für alle, die E-Scooter fahren wollen, schon ein Fahrtraining. 2 Anbieter haben ihre Scooter zur Verfügung gestellt und 120 Leute sind gekommen. Übrigens sind Fahrten in Fußgängerzonen und auf Bürgersteigen verboten.
2 Städte in Hessen bieten Elektroroller an. Neben Frankfurt gibt es nun auch in Wiesbaden E-Scooter. Offenbach, Marburg, Fulda und Darmstadt warten noch ein bisschen. Bislang hat sich dort noch kein Elektroroller-Anbieter interessiert gezeigt. Übrigens gibt es die E-Scooter auch im benachbarten Mainz in Rheinland-Pfalz. Und wir bleiben beim Straßenverkehr. Jetzt geht es um Fahrradfahren und zwar in Offenbach. Teams der Frankfurter Goethe-Universität und der Hochschule für Gestaltung haben Offenbacher zu ihren Einstellungen und Erfahrungen mit der bereits eingerichteten Fahrradstraße und zum Mobilitätsverhalten insgesamt befragt. Hintergrund ist, Offenbach will als erste hessische Stadt ein innerstädtisches Netz aus Fahrradstraßen einrichten. Wolfgang Hettfleisch, wie sehen denn die Ergebnisse aus?
Naja, also da fallen Theorie und Praxis so ein bisschen auseinander. Die Befragung hat ergeben, dass 70% der Leute, die sich geäußert haben, mehr als 700 waren das, Fahrradstraßen prinzipiell gut finden. Das ist die eine Seite. Es gibt aber ja schon eine Fahrradstraße in Offenbach, die Senefelder Straße. Und da sagen nur 40%, dass es wirklich gelungen ist. Also da muss man auch gestalterisch möglicherweise noch einiges tun, damit die Offenbacher mit ihren Fahrradstraßen auch wirklich einverstanden sind.
Die Offenbacher finden Fahrradstraßen grundsätzlich aber gut. Wolfgang Hettfleisch hatte die Infos von den Fahrrädern zu den Lkw nun. Und zwar zu den Gefahrguttransporten. Schätzungsweise 100.000 Tonnen Gefahrgut werden im Rhein-Main-Gebiet jeden Tag transportiert. Das können infektiöse Stoffe, explosive Stoffe oder auch Substanzen sein, die ätzend sein können. In Frankfurt hat das Straßenverkehrsamt daher die ganze Woche über Gefahrguttransportkontrollen durchgeführt. An mehreren Standorten in Frankfurt wurden vor allem LKWs, die gefährliche Stoffe geladen haben, genau unter die Lupe genommen. Andreas Heigen war dabei.
Industriepark Höchst. An der Kontrollstation vor den Toren der Chemiewerke laufen gut 30 Kontrolleure umher. Sie tragen gelbe Westen. Ein Laster nach dem anderen fährt hier aus und ein. Der nächste LKW mit orangefarbener Gefahrgutplakette lässt nicht lange auf sich warten. Frank Möller, Leiter der Aktion, winkt ihn raus und inspiziert das Fahrzeug.
Das Fahrzeug hat giftige Stoffe geladen. Das erkenne ich an der 60 und der UN-Nummer 1593 und dem Gefahrzettel mit dem Totenkopf und der 6 drauf. Mein Kollege hat sich schon einen Führerschein geben lassen.
Ist alles in Ordnung?
Das ist alles in bester Ordnung. Und hier gucken wir uns mal den Gefahrzettel an. Auch okay. Ein Unterleg.
Die Mitarbeiter vom Straßenverkehrsamt werden bei ihren Kontrollen von der städtischen Polizei, vom Zoll und auch von Sachverständigen unterstützt. Überprüft wird unter anderem die Fahrzeugtechnik, die Sicherheitsausstattung und die gefährliche Ladung selbst. Frank Möller winkt einen weiteren LKW zur Seite.
Was ich sehen kann an Verkabelung ist okay. Ein weiterer Unterlegkeil ist sichtbar. Ich bin hochzufrieden und kann dem Fahrer eigentlich nur bescheinigen, dass alles in bester Ordnung ist.
Gut, oder?
Ja, das ist ein sehr gutes Gefühl.
Aber dann gibt es doch ein Problem. Ein anderer Laster hat eine Mischung aus flüssigen und festen Laborabfällen geladen. Hier findet Frank Möller Mängel.
Zunächst wurde festgestellt, dass die Dokumentation nicht vollständig ist. Dann wurde die Ladungssicherung nicht sachgemäß ausgeführt. Nach hinten am Anhänger war die Ladung nicht gesichert.
Und jetzt gibt es Bußgelder.
Ja, Bußgelder gibt es einmal für den Verlader, den Fahrzeugführer, den Absender, den Verpacker. Zusammengenommen sind es ungefähr 2.500 Euro.
Die Mängel bei Gefahrguttransporten werden schwerwiegender, sagt zumindest Kirsten Ulrike Meyer von Infrasurf, dem Standortbetreiber am Industriepark Höchst. Denn auch der Betreiber selbst prüft die Fahrzeuge. 200 Fahrzeuge, die Gefahrgut geladen haben, gehen hier täglich aus und ein.
Von den 500 bis 600 Lkw, die hier durchfahren, sind ungefähr 200 Gefahrguttransporte dabei jeden Tag.
Und wie sieht es bei denen mit den Mängeln aus?
Die Quote der Mängel bleibt ungefähr gleich. Wir beobachten aber, dass die Mängel insgesamt eher schwerer werden. Also es ist dann eher eben nicht der abgelaufene Feuerlöscher, sondern eher mal eine gebrochene Bremsscheibe oder ähnliches. Und im Zweifel muss dann der LKW eben auch stillgelegt werden.
In Frankfurt entdecken die Prüfer der Behörden im Durchschnitt bei 20-30% der Gefahrguttransporte Mängel. Fehler bei der Ladungssicherung und defekte Fahrzeuge begegnen auch LKW-Fahrer Jeanette in seinem beruflichen Alltag sehr oft. Er hält die Kontrollen daher für sehr wichtig.
Das ist mir sogar auch mal passiert. Da muss man direkt zur Werkstatt und manche tun gar nichts und fahren so weiter.
Eine tickende Zeitbombe, die da rumfährt, oder?
Ja, da sieht man schon vieles, was man eigentlich nicht sehen will.
20-30% der Gefahrguttransporte weisen im Schnitt Mängel auf. Andreas Heigen hat berichtet.
HR Info, Hessen.
Frankfurt steht für seine Hochhäuser und für die Skyline. Doch der Frankfurter Funkturm überragt sie alle. 337,5 Meter ist der Ginnheimer Spargel bis zu seiner Spitze hoch. Offiziell heißt er gar nicht Ginnheimer Spargel, sondern Europaturm. Und er steht auch nicht in Ginnheim, sondern in Bockenheim, in unmittelbarer Nähe zur Bundesbank. Derzeit ist er geschlossen für die Besucher, aber vielleicht ändert sich das bald. HR-Inforeporter Frank Angermund war auf dem Turm.
Der Blick vom Fuße des Ginnheimer Spargels scheint in den Wolken zu enden. Ein 337,5 Meter großer betongrauer Riese steht da in Frankfurt-Bockenheim. Draußen an der Tür des Funkturms hängt ein Warnschild. Für die Öffentlichkeit geschlossen, ohne Ausnahme. Und das seit 1999. Doch es gibt die Idee, den Turm wieder zu öffnen. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann schaut sich deshalb den Europaturm an, so heißt er offiziell. Zunächst geht es durch eine eiserne Drehtür, dann durch graue, schmucklose Gänge, die zu einem modernen Aufzug führen. Innerhalb weniger Sekunden rast der Aufzug auf 222 Meter Höhe. Hier gab es in den 80er Jahren eine Disco, erinnert sich Oberbürgermeister Feldmann.
Es geht erstmal darum, welche Flächen da sind, wie es jetzt aussieht, mal zu wahrzunehmen, dass hier alles halt so ein Zustand ist, der jetzt nicht so ganz dem entspricht, was ich früher als jugendlicher Disco-Besucher dann wahrgenommen habe.
Der Turm braucht einen Anstrich und die Fenster in der früheren Diskothek müssten dringend mal geputzt werden. Doch schon der Blick durch die verschmutzten und schräg nach oben verlaufenden Glasscheiben bietet einen traumhaften Blick über Frankfurt und in die Tiefe. Peter Kollecker vom Betreiber der Deutschen Funkturm.
Also in der Diskothek galt es früher als Mutprobe, sich einmal draufzulegen. Es hat gehalten in der Vergangenheit, aber es war nicht offiziell, glaube ich, erlaubt.
Um auf die Kanzel, also das Dach des Funkturms, zu gelangen, geht's mehrere Etagen hoch, Treppen steigen, dann durch eine schwere Metalltür. Und plötzlich bietet sich auf 237 Metern ein Blick über Frankfurt, den sonst nur Vögel genießen können.
Naja, das ist halt hoch. Das ist ja richtig hoch. Und dann, ich habe eben schon gesagt, also der Messeturm wirkt auf einmal klein, die EZB wird klein.
Der Turm wird immer noch genutzt. Unter anderem wird digitales Fernsehen und Radio abgestrahlt. Richtfunkantennen werden zur Datenübertragung für den Mobilfunk und den Börsenhandel genutzt. Und nun gibt es die Idee, ähnlich wie in Hamburg und Dresden, den Turm für die Öffentlichkeit wieder zu öffnen. Ein Restaurant oder eine Aussichtsplattform sind denkbar, sagt Peer Kollecker.
Wir müssen, wenn man hier die Öffentlichkeit wieder hochlässt, die aktuellen Brandschutzauflagen erfüllen. Und da sind verschiedenste Baumaßnahmen für notwendig. Haustechnische Anlagen, die neu installiert werden müssen, die ertüchtigt werden müssen. Das ist das, was die Gelder verschlingt.
Dann geht es die Treppe wieder runter zum ehemaligen Restaurant. In über 200 Metern haben die Gäste früher grüne Soße im Ginnheimer Spargel gegessen und sich dabei gedreht.
Hier war der Restaurantbetrieb und wir sind jetzt gerade auf dem Drehkranz, der sich in einer Stunde einmal komplett rumgedreht hat.
Auch die Frankfurter Bürger sollen gefragt werden, ob wieder ein drehendes Restaurant, eine steile Disco oder etwas ganz anderes in den Ginnheimer Spargel einziehen soll. Es braucht Ideen und einen Betreiber. Einen unglaublichen Ausblick und einen Aufzug, der 222 Höhenmeter in wenigen Sekunden überwindet, gibt es schon.
Aufzug A, rechts.
Der Ginnheimer Spargel soll möglicherweise wieder zu neuem Leben erweckt werden. Frank Angermund war auf Frankfurts höchstem Turm. Die Opernakademie in Bad Orb steht für Nachwuchsförderung. Junge Sänger, die von der Musikhochschule kommen, bekommen hier die Chance auf ihre erste große Rolle. Mittlerweile zum 33. Mal. 1987 wurde die Opernakademie in Bad Orb gegründet. In diesem Jahr steht Figaros Hochzeit von Mozart auf dem Programm. Heiko Schneider berichtet.
Die Ouvertüre von Figaros Hochzeit, eines der bekanntesten Stücke Mozarts. Etwas weniger bekannt, weil so sehr verstrickt, ist der Inhalt der Oper, sagt Regisseur Erik Biegel. Noch bevor sich der Vorhang öffnet, lässt er deshalb Übertitel einblenden. Kleine Textbausteine, die auf den Vorhang projiziert werden.
Weil die Geschichte so kompliziert ist, haben wir dieses Jahr auch Übertitel. Nicht um den ganzen Text da oben hinzuschreiben, sondern einfach um einen kleinen Wegweiser durch das Stück zu bieten.
Und so lernen die Zuschauer zum Einstieg unter anderem die Figuren kennen, allen voran Figaro. Figaro ist der Kammerdiener des Grafen und verlobt mit Susanna, der Kammerzofe der Gräfin. Bevor Figaro und Susanna heiraten, will der Graf das Recht der ersten Nacht ausnutzen, was Figaro natürlich missfällt.
Nicht mit mir, nicht mit mir, Figaro sagt niemals.
Es kommt zu Missverständnissen und es ist halt die Frage, wer heiratet heute Abend wen und wie stehen die Personen zueinander. Das wird ein witziger Abend, glaube ich, und sehr unterhaltsam fürs Publikum.
Sagt Peter Fabig, der Figaro an der Bad Orba Opernakademie. Die bietet jungen Sängerinnen und Sängern die Chance auf ihre erste große Rolle. Das Ganze in einer professionellen Produktion mit internationalem Orchester. Gespielt wird in der Bad Orba Konzerthalle. Jedes Jahr bewerben sich mehr als 200 junge Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt für die Opernakademie. Peter Fabig ist dankbar für die Chance, die er bekommen hat.
Es ist einfach fantastisch, weil ich habe erst vor 4 Wochen meinen Masterabschluss gesungen. Also ich stehe gerade wirklich in dem Studium vorbei und die berufliche Laufbahn geht los. Und man fängt gerade als Bassist oder Bassbariton nie mit den Hauptrollen an großen Häusern an. Und deswegen ist es hier eine fantastische Möglichkeit, so eine Rolle mal auszuprobieren.
Die Bad Orba Opernakademie wurde 1987 gegründet. Sie bietet diese Nachwuchsförderung mittlerweile also im 33. Jahr. Auf die Beine gestellt wird das Ganze von einem Förderverein in ehrenamtlicher Arbeit. Einige Mitglieder des Fördervereins nehmen während der 5-wöchigen Probenzeit sogar junge Sänger bei sich zu Hause auf. So wie Clara Maria Kastenholz. Sie spielt Figaros Verlobte Susanna.
Die ist so vielseitig, also stimmlich als auch vom Charakter. Obwohl sie eine Zofe ist, ist sie trotzdem so stark und ja, hat im Endeffekt irgendwie alles in der Hand, was man natürlich aus einer solchen Zeit nicht unbedingt erwartet von der Zofe. Das finde ich, ja, ich finde es eine sehr beeindruckende und starke Rolle auf jeden Fall.
Und wie geht's aus?
Figaro möchte nicht, dass ich mit dem Graf und ich möchte natürlich auch nicht. Und dann schmieden wir Intrigen gegen den Grafen und wie immer geht es natürlich gut aus und Figaro und Susanna können heiraten.
Kommentiert wird die komplizierte Handlung mit ihren Intrigen, Verstrickungen und Wendungen immer wieder durch die Übertitel. Oft sind das kurze, bissige Kommentare. Ausgedacht hat sich das Erik Biegel. Er ist seit 2014 der Regisseur an der Opernakademie und unsicher, wie die Übertitel ankommen.
Die Reaktion des Publikums kann man nicht einplanen, gerade bei Situationskomik oder so. Wir haben ein Team von jungen Sängern, die wirklich sehr spielfreudig sind, die gut zusammenarbeiten und die auch reagieren aufeinander. Und solange das quasi oben als Situation funktioniert, sind wir schon zufrieden. Wenn dann jemand da unten auch noch offen ist und das auch mitbekommt, das ist doppelt so schön.
Heiko Schneider über die Aufführung Figaros Hochzeit in der Opernakademie in Bad Orb an diesem Wochenende. Und das war die Sendung HR Info Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung gibt es übrigens auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.